Tag, liebe HörerInnen.
Gegendert.
Ja, richtig gegendert hier. Wir sind wieder zurück. Einen neuen Podcast wollen wir heute mal aufnehmen. Und zwar sind wir wieder komplett. Einmal der Nils.
Moin.
Und der Patrick.
Servus.
Und ich,
du,
Sven, sitzen hier zusammen und starten mal ein neues Thema. Und ja, als erstes haben wir immer schön Feedback auf unserer Liste hier stehen. Die ist aber immer sehr klein, also keins, also null. an diesem Punkt steht eben nichts und wir haben noch kein Feedback auf keinen Weg. Das heißt, auf wo sind wir denn überall? LinkedIn, Twitter, Instagram,
Facebook.
Überall. Aber nirgendwo haben
wir. Einmal haben wir ja von dem Arthur hieß er, ne?
Ja, genau.
Das hatten wir ja mal Feedback bekommen. Das hat ja auch sehr gut gepasst. Aber die letzten Wochen kam nichts.
Nix.
Außer Rechnung.
Genau. Ihr kommt jetzt, kam nichts. Ja, und dann.
Sie zu Hause.
Ja. Also hier nochmal gerne den Aufruf an alle Hörer, die uns denn hören. Wenn sie denn, ich hoffe mal, bis zu diesem Punkt kommen und auch hören, also bis den ersten paar Minuten. Wäre ganz nett, wenn ihr euch meldet. Ja.
Ja, das einzige Feedback, was wir bekommen, ist, dass wir gehört werden, weil sieht man halt über irgendwelche Statistiken, aber so wirklich mal eine Mail oder Kommentare auch bei den Kanälen
Ideen,
ist Ideen, genau.
Ja.
Ist ein bisschen rar
bisher. Und da hätten wir gerne mal ein paar.
Auch Kritik natürlich immer
hier damit. Ein paar Briefchen. Und ihr könnt auch ganz kurze schreiben, einfach nur Daumen hoch oder ein hier so ein wie heißen die Dinger noch? So ein Icon hier.
Rechnung.
Nein, einfach
Kuchen.
Nur, ja, einfach
Kuchen schicken.
Kuchen schicken. Ja. Einfach nur Klammer auf, ein J und ein Y und Klammer zu.
Emoji.
Emoji heißen die Dinger, genau. So.
Ja.
Emoji könnt ihr auch schicken. Das nur dass wir hören, dass auf der anderen Seite irgendwas passiert. Wir haben sonst kein Feedback. Und bitte Feedback an info@nerdarray.de. Und ja, wäre ganz nett. Ja, dann haben wir als nächstes Eintrag hier Off Topics. Haben wir festgestellt, letzte Aufnahme ist sehr, also von der Tonqualität sehr gut geworden.
Qualitativ gut geworden.
Ja, genau. Da haben wir ja neue Hardware benutzt und ich habe das einmal durch auf Phonics laufen lassen. Das werde ich diesmal natürlich auch tun und da wollen wir gucken, ob wir die gleiche Qualität wieder hinkriegen, obwohl es jetzt eine Remote-Setzung ist. Werden wir sehen. Und ja, sonst fand ich schon qualitativ schon einen Unterschied, was wir vorher hatten. Also das lässt sich wahrscheinlich besser hören. Auch da wäre Feedback ganz nett. Dann hat Patrick angefangen mit Lego rumzuspielen. Ja, der hat
schwer gearbeitet.
Und sein rasender Falke ist fertig. Erzähl mal.
Hat lange genug gedauert, die über 7000 Teile hier zusammenzustecken.
7000 Teile, oh mein Gott.
Ja. Ist das echt Größe?
eins zu eins. Kannst du dich jetzt reinsetzen, ne?
Der steht draußen vorm Haus jetzt.
Ja. Nicht schlecht.
Du wohnst da drin.
Ich
warte
noch auf den Antrieb, dass ich wirklich damit fliegen kann.
Ja. Der ist noch nicht schnell genug, ne? Den haben wir noch nie.
Ja. Momentan eher eine lahme Ente wie ein rasender Falke.
so mit dem Batteriemotor. Hängst du den jetzt da in den Raum rein, wo du da sitzt jetzt?
Nee, der ist nicht zum Aufhängen, aber da gibt so ein lustiges Gestell, das will ich mir noch besorgen, dann kannst du ihn schräg hinstellen.
Ja, und der wird da. Und wenn der jetzt fertig ist, musst du jetzt was Neues haben?
Ja, ich habe entweder gedacht, den Bulldozer mit der Fernbedienung.
Aha.
Oder, das ist aber schwierig, was macht man damit? Mindstorms gibt es ja in der Form jetzt nicht mehr so.
Da habe ich auch gesucht. Das ist nicht mehr. Das ist
Jetzt
ein.
heißt es Education.
Ja. Und das ist nicht so gut,
Und
oder? Nee, das ist anders, ne? Das ist
es
irgendwie.
ist ein bisschen anders. Es ist auch, prinzipiell ist es das Gleiche, aber Mindstorms war so ein bisschen, hat andere Bausätze gehabt damals.
Ja, okay. Da stand bei mir noch auf der Wunschliste und dann war der irgendwie, konnte man den nicht mehr bestellen, dann wurde es auf
Ja,
einmal immer
genau.
teurer und dann
Ja.
jetzt gibt es das nicht mehr und ja, weiß ich auch nicht. Ja.
Aber nimm lieber den Liebherr Schaufelbagger, der ist viel cooler. Der kostet
Ja,
auch
die
das
Frage ist halt,
Doppelte.
wo stellt man das ganze Zeug da die ganze Zeit hin?
Da musst du
Den kannst du im
einrobben.
Gartenstein ein bisschen rumbuddeln. Sandkasten.
Hast du keinen, du hast doch genug Räume da.
Ein Saugroboter, wenn die zum Beispiel hätten, das wäre vielleicht auch mal sinnvoll, der könnte natürlich den ganzen Tag
Ein
rumfahren.
Saugroboter. Aus Lego gebaut. Ja.
Ja.
Ja, das ist cool.
Ja. Lego Education Saugroboter, das wäre mal was, wo man sagt, oh ja, das wäre auch immer ein interessanter Ansatz zum selber programmieren.
Ja, und vor allen Dingen dafür würden die auch 400 Euro für ausgeben, ne?
Ja.
Ja, Lego hatte,
Der
glaube ich, vor
Feigen kostet
kurzem
ja
so
auch schon ein
ein.
wahnsinniges Geld.
Ja.
Lego hatte vor kurzem so ein schick deine Beispiel Lego-Bausätze. Hättest du einschicken können. Hättest halt selber vorher bauen müssen.
Ach so, ja, dafür bin ich zu dumm.
Ja.
Ich brauch so ein Buch, wo drin steht, welchen Stein ich wohin setzen muss.
Gut, dass du es selbst erkannt hast.
Ja.
Ja. Na
Ich habe mich schon
gut.
gefreut, wie ich das Ding hier fertig hatte.
Ja. Und jetzt ist er fertig, jetzt musst du den, lässt man sowas zusammen und
Ja.
baut es nie wieder auseinander.
Genau. Außer es kommen irgendwelche Kinder von Bekannten, die dann rumtatschen und irgendwelche Teile fallen dann ab.
Da musst du es wieder anflicken.
Ja.
Ja. Ich hab meine kleine Enterprise hier. Die steht hinter mir, die ist so klein. Das sollten nur aus der, ich weiß nicht, 30
Ich glaube, die gibt's auch gar nicht in groß,
Teilen. Die, weiß ich nicht, keine Ahnung.
ich war letztens auf dem Flohmarkt und habe den Eiffelturm gesehen. Der war riesig, unglaublich.
Ja. Ja,
Was in
das
Paris oder
Schmortsding,
was?
ey.
Was in Paris?
Patrick will heute nicht mitmachen.
Entschuldigung.
So, neues
So, neues
Thema.
Thema. Ja, dann haben wir ja, haben wir wahrscheinlich nicht drüber gesprochen, aber wir haben, also da dieses Thema Reichweitenangst und sowas alles mit der Elektromobilität bei vielen nicht so richtig ja, greift oder sehr viel Unwissenheit herrscht, haben wir ausprobiert, die Fahrt zu Patrick haben wir gemacht mit einem ID3, also ein komplett elektrifiziertes Auto. Und das war so
Ja,
eine
auch noch
Rund,
vollgeladen bis unters Dach.
genau, bei ihm zu Hause. Nee. Folge, ach so, du meinst es mit, ja, genau. Da
Nur drei Personen,
genau,
Koffer für über eine Woche.
ja, genau, war vollgeladen, ja, genau. Das
War alles
war,
voll, ja.
und das war so eine Rundreise, so um die 950 Kilometer. Das heißt, wir sind da irgendwie oben im Norden gestartet, dann so Richtung Bayern und dann wieder runter nach so einem Headquarter nach Vorarlberg. Das waren so ungefähr 950 Kilometer und oh Wunder, das geht.
Und wir leben noch.
Ja, es geht und es ist nicht so, wie alle behaupten, dass du an einer Ladestation kommst, alle sind kaputt oder besetzt. Oder du findest keine. Das ist alles Lüge. Also, wir haben, weiß ich, wenn der jetzt meldet, er hat nur noch 20% oder so, dann fängst du an zu suchen, wo du hin sollst. Und dann zeigt er dir dann eben halt die nächste Station an. Also, überhaupt plant er eigentlich schon,
Ich wollte gerade sagen, das hast du ja nur damals noch nicht
Genau, das war meine
gerafft.
erste Fahrt. Da habe ich es nicht gerafft, dass das funktioniert. Also, Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Volkswagen das so löst, wie bei einem Tesla oder so. Aber es ist so, ne? Also das heißt, du kannst darauf drücken, kannst deine Routenplanung machen und er sagt dir dann schon, an welcher Station du wo laden musst,
wie
viele Minuten, viele Minuten und so weiter. Und das war recht angenehme Fahrt eigentlich. Ist ein bisschen beruhigter als mit einem Benziner. Mit einem Benziner hätten wir, wenn man nicht eine Notdurft zwischendurch machen muss, hält man eigentlich wenig an, also höchstens einmal. oder Fahrertausch oder Fahrerwechsel eben halt zwischendurch. Aber sonst würde man länger durchfahren. Mit so einem Elektroauto sagst du dir eigentlich alle 200 Kilometer musst du mal irgendwie, ja, zwischen 200 und 300 Kilometer sagt man, ja, solltest du vielleicht mal an die Ladestation. Und das ist ungefähr 2 Stunden Fahrt und dann eine Pause machen. Wie man das ja eigentlich machen
soll. Ein angenehmer Zyklus.
Genau.
Muss ich auch sagen,
ja. Und dann gehst du eben halt, passt dann immer irgendwie mit Frühstück, Mittag, Fahrradtausch,
das Kaffee trinken.
Genau. Pinkeln. So. Ja, so passt das eigentlich und passt richtig gut rein und mir hat's gefallen.
Man darf halt für die 900 Kilometer nicht 7 Stunden planen.
Nee.
Ist mit dem Benziner oder Diesel schon knapp.
Also es dauert länger als mit dem Benziner zu fahren. Ja, und ich würde sagen, wir haben im Prinzip 2 Stunden länger gebraucht, wenn für diese Strecke.
Okay.
Ja. Das ist, muss man mit einkalkulieren, weil du mehr Pause machst, ja. Und mit einem Benziner ist es die gleiche Fahrstrecke, aber du musst nicht so viel anhalten, machst es auch nicht. Und dein Risiko, dass du unaufmerksam wirst, ist größer, finde ich jedenfalls.
Ja, du kommst fix und alle an, also.
Ja, genau.
Normalerweise.
Ja.
Normale Menschen kommen nach 1000 Kilometer Autofahrt ziemlich kaputt bei dem Ziel an.
Ja. Also ich bin nur einmal von euch da oben nach Feldkirch runtergefahren damals.
Ja.
Muss ich nicht nochmal haben. Das ist einfach was.
Nee. Ja, das kannst du machen und in der Vergangenheit habe ich das auch oft so geplant, dass ich so früh losfahre, dass ich dann mittags, also nach dem Mittag, eben halt bei uns im Headquarter bin. Und
gleich zur Arbeit.
Genau, und gleich zur Arbeit, also noch den Tag irgendwas mache. Das ist nur mit einem Auto möglich, aber das ist so anstrengend. Ist nicht zu empfehlen. Jetzt haben wir gesagt, der Tag ist gegessen, wo wir fahren, ne? Also hinfahren und den als Tag planen. Und es ist denn egal, ob du mit einem Elektroauto oder mit der Bahn fährst. Also die Zeit ist die gleiche.
Naja, wir sind eine Woche später mit der Bahn gefahren, da habe ich zurück 7 Stunden länger gebraucht.
Das stimmt.
Also.
Stimmt nicht. Also das kann man nicht vergleichen, genau. Also nee. Man ist mit dem Auto schon flexibler. Ja, genau. Genau.
Genau.
Also wenn da nicht das irgendwie was Schlimmes dazwischen kommt, dass so eine Bahn da irgendwo stehen bleiben muss oder so, also so ein Zug.
Ja, die Hinreise mit der Bahn war super. Also das war noch entspannter wie mit dem Auto. Also
das finde ich schon mal ganz geil. Also wenn die Bahn wirklich fährt, die Verbindungen gut sind, dann ist es eigentlich echt schön.
Ja, eine gute Alternative, ja, genau. Ja, finde ich auch. Ja, wir versuchen es noch einmal. Wir versuchen es noch einmal mit der Bahn und wenn.
Wir geben der Bahn noch eine Chance.
Genau, und wenn es diesmal
kurz vor Weihnachten, das kann nur klappen.
Ja, genau. Ja, aber ich denke, Klimaanlage ist kein Problem.
Haben wir eigentlich einen Weihnachtsbaum im Speisewagen?
Stimmt.
Falls wir da feiern müssen.
Nur wenn der Nikolaus mitfährt.
Ja. Ja, der ist ja ein paar Tage früher dran. Der Weihnachtsmann, meinst du?
Ja.
Naja.
Ja, das nur so ein bisschen off-topic. Also Empfehlung, also Elektromobilität.
Ja, funktioniert.
Daumen hoch, geht. sollte weitergemacht werden. So, dann haben wir Topic heute. Wollen wir mal drüber sprechen über, wie heißt es noch, Bibliotheken.
Bibliotheken, ja.
Gibt's ja in der SPS-Programmierung, braucht man manchmal welche. Also A, werden ja welche mitgeliefert. Und B,
gibt öffentliche.
Ja, und manchmal macht es ja auch Sinn, mit so einer Bibliothek zu arbeiten. Und wann es Sinn macht, da wollten wir heute mal drüber sprechen. Ja.
Tja, Vor- und Nachteile.
Genau.
Los geht's.
Los! Bibliotheken. Was machen wir damit?
Naja, die bekannteste, die, glaube ich, jeder SPS-Programmierer kennt, ist ja die OSCAD oder OSCAD oder wie auch immer sie manchmal geschimpft wird.
Ja.
Die halt schon tausende mathematische, logische, irgendwelche Random-Funktionen, ich weiß gar nicht, was die noch alles beinhaltet. Also die tausende von Bausteinen ist ganz, ganz gut dokumentiert, ist, glaube ich, ein Open-Source-Projekt.
Genau.
Soweit ich weiß.
Ja,
genau, die sollte eigentlich jeder kennen und wahrscheinlich schon jeder benutzt haben. Wenn nicht, guckt euch sie an.
Ich kenne sie, habe sie noch nie benutzt.
Echt? Hast du noch nie benutzt, ja.
Ich weiß nicht, gar nicht warum. Also irgendwie hat sich das noch nie so richtig ergeben.
Also die hat ja Signalverarbeitung, ist da drin und dann gibt es zwei extra Libraries, die Netzwerkhandling und einmal Building. Die habe ich mir aber noch nicht so genau. Also das heißt, da ist so ein bisschen Home Automation, glaube ich, drin.
Licht an, aus, Roland-Steuerung.
Genau, so Heizung, Klima und sowas, alles ist da drin. Und Rollladen und ja, genau. Das ist da als Steuerung drin. Das ist eine ganz, also der Open Source, der Vorteil von dieser Library ist, dass die eben halt austauschbar ist. Also auf allen Herstellern, nicht auf allen, würde ich jetzt mal, auf den meisten Herstellern lauffähig ist. Es gibt da eben halt verschiedene Ausführungen von mit gleichen Source Code, der getestet ist und dann auf den verschiedenen Plattformen läuft. Weiß ich, Phoenix Siemens gibt's, glaube ich, auch und Beckhoff, Bachmann, Vago. Überall läuft die irgendwie. Und die hat für sehr gute mathematische Funktionen, wo man dann manchmal grübert, wie man das löst, ist da schon alles drin, also alles, was man da so gebrauchen könnte.
Array-Behandlung. Was ich mal sau gerne nutze, sind, wenn ich so irgendwas, ja, ich sage jetzt mal simulieren will, ist übertrieben, aber wenn ich irgendwie einen Wert brauche, der sich ändern soll, weil ich Stresstest machen will oder irgendwas. Diese Random-Funktion, die finde ich ganz ganz lustig in der Library. Die benutze ich recht häufig, um irgendwelche Random-Werte mir mal zu bauen.
Ja, und sonst liefert ja, ich sag mal, Libraries werden ja von den Herstellern immer mitgeliefert.
Häufig, ja.
A, müssen sie einmal die Standard-Library immer mitliefern. Das heißt, die ist ja von der 6.11.31 definiert. Standard-Library für diese Standard-Funktionalitäten, Timer, Counter, Schlangenerkennung, genau.
Ja, die String-Funktionen sind da, glaube ich, auch alle drin, ne?
Die sind bei uns drin, das weiß ich. Ja, das müsste auch denn da definiert sein, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Gehe ich auch von aus.
Ja. Ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht.
Also Left, Mid, Right und so weiter.
Ja. Das sollte da wahrscheinlich auch schon definiert sein, ja. Die wird mitgeliefert und somit ist ja die Idee, den Source Code auszutauschen, sollte dann funktionieren. Grob.
Ja, mit den in IEC 61131 definierten Funktionen und Funktionsbausteinen, ja. Das ist richtig.
Und damit wäre so diese Wiederverwendbarkeit von Code ist denn der Traum, ja. Aber die Frage, ob das immer funktioniert, ne? Patrick, deinen Code kannst du überall austauschen, ne? Du machst auch nur einmal programmieren, alles gelöst, oder?
Ja, du hast ja auch immer die Framework-Funktionen auch in der Bibliothek drin.
Ja.
In der Theorie, ja.
Okay, ja.
Aber wir wissen es ja, dass halt dann trotzdem wieder einige Hersteller wieder so Sonderdinger einbauen.
Ja.
Die dann verkauft werden, wie dass es einen bestimmten Vorteil bringt. Und im Endeffekt,
bindet man halt
die Kunden so ein bisschen dran, dass sie eben diesen Austausch nicht mehr machen. Wenn du jetzt nur ein kleines Projekt hast, ist es egal. Wenn du richtig viel Code drin hast, du müsstest dann quasi über ein Search and Replace alle Sachen austauschen.
Ja.
Aber ja, da hätten wir auch eigentlich eine Bibliothek, genauso wie die Test-Framework-Geschichten, auch wie das TC-Unit zum Beispiel ja auch. Das ist ja auch eine Bibliothek, die kannst du halt dann da verwenden. Und theoretisch kannst du das auch im Codesys V3 einbinden.
Ja.
Also die Funktionalität müsste der Compiler genauso gut können.
Ja.
Der Vorteil von der Bibliothek ist halt, die kannst du halt einmal versionieren, sauber durchtesten und sagen, die Version XYZ ist jetzt der Stand, ist so und so gut getestet, die Änderungen sind drin.
Mhm.
Und die kannst du halt so auch zur Verfügung stellen, irgendwo runterladen. Du kannst genau sehen, ah ja, die Version habe ich jetzt.
Ja.
Also da macht es schon, hat es schon seine Vorteile, wenn man das sich die Arbeit macht, das auf diese Bibliotheksfüße mal zu stellen, das System.
Das
üblicherweise sagen halt dann viele dann, ja, ich bin doch aber viel schneller, wenn ich eben schnell an der Maschine das Zeug reinhack.
Ja.
Was ja auch stimmt, die Maschine läuft so schneller.
Ja.
Aber im Nachgang dann, ja, im Nachgang das Fehler zu finden, zu beheben und auch ein bisschen Übersicht zu haben, wann was behoben wurde und in welchem Stand es jetzt die Behebung erfolgt ist, ist deutlich schwieriger.
Ja, deswegen ist es schon, also immer wiederkehrende Sachen, die man immer ähnlich löst, weil man sich ja in einer Firma eher spezialisiert auf einen bestimmten Part oder Maschine, sollte man das schon in vernünftige Funktionseinheiten runterbrechen und diese in Libraries packen.
Richtig.
Diese testen, genau, so wie du sagst, testen versionieren, so dass man auch in Zukunft, also wenn man einen Fehler gefunden hat, diesen in der nächsten Maschine nicht nochmal macht, also das oder mitkopiert, was ja auch gerne gemacht wird. Das ist nämlich das Schlimmste, was dir immer passiert, das Mitkopieren von alten Projekten.
Richtig. Das zum einen.
Ja.
Und die Gefahr besteht halt auch, dass du dich im Klein-Klein verlierst. Also zu viele kleine Bibliotheken, die dann auch noch Abhängigkeiten untereinander haben.
Mhm.
Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass genau das nicht passiert.
Ja.
Also klar, Bibliotheken, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat eine schöne Hardware-Ableitung und vielleicht so eine Framework-Geschichte, wie ich ja zurzeit momentan mache. Aber da muss man aufpassen, dass man nicht noch mehr Ableitungen irgendwo hat oder dass in den Bibliotheken kreuz und quer irgendwelche Bausteine verwendet werden.
Ja.
Weil dann hast du erst recht ein Kuddelmuddel. Wenn du dann irgendwelche 5, 6 Bibliotheken hast, die untereinander Abhängigkeiten haben,
ja,
hast du auch keinen Spaß mehr dran.
Ja, Abhängigkeiten kann man ja immer mal haben, gerade was die Hardware so angeht, ne?
Ja, richtig, da muss man eben aufpassen, dass der Aufbau dann korrekt ist.
Genau, wollte gerade sagen, muss man sich eine schöne, ich nenne es jetzt mal API oder irgendwas einfallen lassen, dass man halt eine austauschbare Hardware-bezogene Library hat, die aber mit allen anderen Libraries, die darauf zugreifen, dann auch irgendwie funktionieren. Ne?
Ja.
Also da muss man dann natürlich tierisch aufpassen, ne?
Genau, und da kann man eben, da läuft man ganz schnell rein, dass man plötzlich irgendwelche Abhängigkeiten hat, die man dann in einem halben Jahr einfach nicht mehr auflösen kann, weil es einfach zu weit verbreitet ist.
Ja, klassische Dinge sind da File-Handling, das sieht irgendwie auf vielen Systemen irgendwie unterschiedlich aus. Und natürlich der Direktzugriff auf Hardware oder spezielle Funktionen von den CPUen. Das sind, glaube ich, so die Klassiker, ne?
Ja. Das heißt, alleine das Time-Funktionen sind bei uns schon bei uns auf der CPU sehr in quasi in so einer Util Library drin, die die ja speziell und viele Zeiten hat, also in verschiedenen Ausprägungen, und normalerweise hat man diese Time-Funktion ja sowieso ja auch in der Laufzeit. Ich glaube, es gibt diese RTC-Funktion oder sowas, die aber nur sekündlich, oder hat die Millisekunden? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Millisekunden hat die aufgelöst, genau.
Ich glaube auch.
Ja, Millisekunden ist das aufgelöst. Damit kannst du zum Beispiel keine Zeitmessung machen für Performance-Test oder sowas. Das geht natürlich nicht, weil Millisekunden ist schon zu hoch. wenn du zwei Zeilen Code und du brauchst länger als eine Millisekunde, ja, dann ist das System schon ein bisschen zu lahm.
Hast du ganz andere Probleme.
Also da müsst du schon Zeiten im Mikro- oder Nanosekundenbereich haben, um vernünftige Messungen da zu machen. Und da gibt es natürlich dann spezielle Libraries, die dann auf der Hardware, nur auf dieser Hardware funktionieren. Und damit ist dann die, ist dann inkompatibel, und kannst nicht auf jeder CPU dann eben halt laufen lassen. Ja, das ist richtig.
Muss man sich Gedanken machen.
Ja. Ja, oder sowas dann eben halt speziell nur für diese Hardware. Keine Ahnung.
Ja, im Prinzip musst du dir dann eine Library für diese Hardware schreiben und für eine andere halt noch eine Library. Die aber nach außen dasselbe darstellen. Ja. Dass andere Libraries oder dein Projekt auf mehreren Hardwaren mit unterschiedlichen Libraries dasselbe tut.
Ja, und da ist ja, da ist unsere Compiler-Welt ja noch nicht so weit wie in C, ne, dass man so sagt, ich kann hardware-abhängig oder plattform-abhängig kompilieren. Das wäre noch mal eine schöne Sache, aber ich glaube, da sind die Hersteller dann noch nicht so gewillt, das zu tun. Das wäre eben halt eine Entwicklungsumgebung für, also das wäre eine Aufgabe für ein Open-Source-Projekt, wo du sagst, der kann alle Plattformen unterstützen und der dann Hardware-Abhängigkeiten auflöst. Genau, und dann dementsprechend die richtigen Libraries nimmt, um sie einzubinden. Sowas
können wir mal starten, sowas.
Genau.
Wir bauen uns so einen Eclipse-Editor, der
ja
phänomenal ist, und du bloß noch sagst, auf welche Steuerung willst du es kompilieren?
Tja, das wäre.
Aber warum Eclipse?
Man weiß es nicht. Man kann, ja.
Wir können auch einfach was Eigenes entwickeln.
Ja.
Oh ja. Oh ja. Wir nennen es Eclipse 4.0.
Ja, aber das, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass das funktionieren würde. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne oder das Businessmodell eines Hardware-Herstellers, der
den Compiler
für sich
braucht. Genau. Ja. Die meisten haben eine oder vielleicht zwei Steuerungshersteller, die sie dann verwenden. Aber ich glaube, viel mehr, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Also, genau, wie du sagst, zwei, wir haben, man entscheidet sich nur für zwei.
Ja.
So. Und das war in der Vergangenheit, habe ich so getan, als ich dann auch mit Projekten zu tun hatte, und habe nur diese zwei gepflegt. Und ich konnte zwischen diesen zwei wechseln.
Ja, auch da kommt es aufs Businessmodell drauf an. Es gibt natürlich Unternehmen, die machen also wirklich Produkte. Das heißt, sie entwickeln das einmal, verkaufen es 40 Millionen Mal.
Ja.
Die haben dann wahrscheinlich zwei oder drei Hersteller, um wirklich sicherzustellen, dass sie lieferfähig bleiben können.
Ja.
Bei diesen Projektarbeiten, die wirklich jedes von vorne anfangen, die haben wahrscheinlich mehrere.
Ja, also wir hatten da eben halt beliebtes oder Standardprodukt, was immer eingesetzt werden sollte, oder ein Alternativprodukt, was wir dann einsetzen durften. So, und dann hatte ich dann genau diese Libraries, und die wurden dann getestet, und diese zwei wurden dann ausgeführt und dokumentiert, und die waren eben halt beide gleich. Und austauschbar. Das heißt, man konnte das leicht nachvollziehen. Man konnte das aber eben halt nur in den zwei verschiedenen Entwicklungsumgebungen machen. Also für die eine und für die andere. Ja, genau. Nur die Dokumentation war gleich, aber sonst war das natürlich unterschiedlich. Ja.
Du hast dokumentiert?
Ja, habe ich mal gemacht. Habe ich mal gemacht.
Sehr cool, dass die Dokumentation.
Ja. Ja, das Eingang der Funktion stand immer, wer es herausfindet, wie es funktioniert, ist
gut. Ja, genau. Und als der sonst war es eben halt eher eine Dokumentation, wie es anzuwenden ist. Also intern war sehr wenig, aber außen eben halt, was für IOs brauche ich, was kommt raus. Und das war immer ein Projekt drin, wo ich dann mit der Visualisierung zusammen diesen Test durchführen konnte. Ich hatte keine automatisierten Tests oder sowas. Das war von Hand immer durchzuführen. Also das war noch in den Anfängen. da war ich froh, dass ich überhaupt einen Standard durchziehen konnte.
Ja. Aber ist ja auch zum Ziel gekommen.
Ja, naja, aber war übersichtlich, genau. Das kriegt man dann schon irgendwie hin. Aber heute würde ich sowas natürlich automatisiert durch, also A, die Dokumentation automatisiert und auch die Tests automatisiert durchführen. Ne? Wenn man irgendwas ändert, dass das eben halt gemacht wird. Aber ist auch aufwendig, ja, genau. Ja, und was natürlich auch bei uns zum Beispiel möglich ist, es Funktionalitäten aus anderen Programmiersprachen mit zu übernehmen in Libraries. Das weiß ich nicht, wie das bei anderen Herstellern funktioniert. Da war es jetzt immer 6.11.31, PLC, also wirklich PLC in Libraries zu packen, aber es war mir nicht erlaubt, C-Funktionen in Libraries zu packen. Was wahrscheinlich möglich gewesen ist, aber das hat der Anbieter denn nicht zugelassen. Bei uns können wir das aber tun. Wir können zumindest C in Libraries reinpacken und damit hast du natürlich ein mächtiges Tool. Ne?
Also ja, das ist ganz geschmeidig.
Ja, da kannst du natürlich dann schöne Sachen mitbauen, die du eigentlich nur unter sehr großen Aufwand in PLC nachbilden kannst oder vielleicht manchmal auch gar nicht. Ja.
Oder manchmal gar nicht, genau.
So die, das ist
Also das Oberstichwort ist da halt Dynamisierung.
Ja.
In PLC ist man dann doch recht, gerade was Speicher dynamisieren angeht, sehr steif, also da kann man nicht sehr viel tun und das öffnet natürlich in C dann ganz andere Türen. Ne?
Ja. Schon. Ist ja aus gutem Grund so, dass es eben nicht
genau.
So
ist. Ja, ja, okay, das schon. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Man kann sich auch viel kaputt machen, das stimmt wohl.
Ja. Die Dynamisierung ist natürlich auch ein heißes Eisen, das heißt mit Pointern arbeiten und Speicher allokieren und wieder wegschmeißen und so weiter, da kümmert man sich natürlich in PLC nicht drum, weil man vorher definiert, wie viel Speicher man braucht und der wird eben halt benutzt.
Allokiert.
Und ja, es gibt keinen Anwachs oder kein Loch oder was auch immer.
Genau, der bleibt, bis die Applikation stirbt.
Genau. So. Und der ist das verhält sich deterministisch, das heißt, das ist immer die gleiche Durchlaufzeit. Nahezu gleiche Durchlaufzeit. Und man hat da nicht irgendwie, weiß ich, in irgendwelchen Algorithmen zu tun, die mal 200 Millisekunden brauchen oder nur eine für jeden Zyklus. Das ist natürlich tödlich für sowas. Ja, aber so Schnittstellen, da stellen wir eben halt vor, so Protokollzeugs, ne? Also was man denn eben da reinbauen müsste, um eine Kommunikationsschnittstelle aufzubauen, die ja schon ein bisschen dynamisch sein muss, meistens.
Ja, oder halt wirklich, wenn du Speicher brauchst, der unterschiedlich ist, sein kann.
Ja.
Und nicht vor allem starten Applikation klar ist, dann ist das auch sehr hilfreich.
Ja, für was sind Libraries noch nützlich?
Das größte Ding ist, glaube ich, der Know-how-Schutz.
Ich glaube, das Gegenteil von Open Source.
Genau.
Ja, aber das ist ja das, was Unternehmen hören wollen. Ne?
Ja. Also,
Ja, natürlich.
Die wollen ja ihr Business schützen. Und so eine Library könnte man halt auch rausgeben, dann kann man sie verwenden, aber nicht ändern und den, wie sie funktioniert, könnte man, kann man dann nicht herausfinden.
Ja.
Genau. Ja, was sie tut schon, aber nicht wie.
Ja.
Ja. Oder wie es umgesetzt ist, sagen wir mal so.
Ja. Ja. Das ist natürlich, wenn man mit Software Geld verdienen möchte, eine wichtige Sache. Ja.
Genau.
Ja. Und Lizenzen zu vergeben oder was auch immer, wie man das auch alles macht. Erstmal nach Hausschutz, ja, steht dann an erster Stelle, genau.
Ja, ich meine, das ist ja auch immer abhängig von dem Businessmodell. Ne? Bin ich ein Softwarehersteller, der Software herstellt, damit andere sie benutzen, um ihre Software herzustellen?
Ja.
Oder bin ich wirklich ein System oder ein Systemlieferant, dann ist wahrscheinlich der Know-how-Schutz allein schon, weil du nur Kompilate rausgibst, gegeben.
Ja.
Aber es gibt Unternehmen, die machen halt wirklich Software für Software. Soll's geben.
Ja, richtig. Kannst ja dann irgendeine schöne Software auf der CPU laufen lassen und eine Library anbieten, die die API abdeckt, zu anderen CPU-Tasks, wo dann die Daten ausgetauscht werden, und das möchtest du gerne schließen, ja, oder wissen, wer das benutzt oder was auch immer. Dafür ist das ganz nett, ja.
Genau.
Ja, und eigentlich ist ja für Standardisierung von Maschinen so eine Library ganz nett, aus den Gründen, was wir ja schon vorher hatten, Versionierung, Testen und so weiter. Das heißt, im Prinzip Wiederverwendbarkeit von Code ist das oberste Stichwort da. Und ja, ich weiß es nicht, ob das so immer so richtig angewendet wird. Ich höre oft, dass alle Libraries benutzen und alles standardisiert ist bei denen, aber wenn man es richtig nimmt, sollte ja, wenn ich jetzt alles standardisiert habe, so eine Software sehr schnell zusammengebaut werden können. Aber es dauert immer noch lange. Ich weiß nicht warum. Patrick, du baust doch sehr viele Projekte. Sag uns, warum ist das so?
Ja, also ich habe jetzt erst wieder eben für die Inbetriebnahme, was wir vorhin schon kurz mal durchgesprochen
haben,
jetzt die Woche erst den Schaltplan bekommen. Wenn der mal da ist, innerhalb von einem Tag habe ich eine kundenspezifische Maschine zusammengestellt anhand von der Bibliothek der Maschinenfunktion.
Ja.
Da funktioniert es schon recht gut. Wenn du aber immer auch noch Sonderwünsche mit zusätzlich einbauen musst.
Ja.
Das heißt, du musst erstmal den Baustein abändern, der dann für den Kunden sein soll.
Ja.
Dann ist es im Vergleich zu vorher trotzdem noch schneller, dauert aber halt auch seine Zeit.
Mhm. Ja.
Oder es ist einfach so, dass viele sich dann trotzdem irgendwie verzetteln mit dem, was man da macht. Das wäre dann doch zu kompliziert aufgezogen.
Mhm. Mir fehlt immer die Vorstellung, warum solche Prozesse so lange dauern müssen. Ne? Also das ist mir unklar.
Also aus der Vergangenheit weiß ich, dass der Änderungsprozess halt von solchen, also da, wo ich gearbeitet habe zumindest, der Änderungsprozess bis hin zur späten Inbetriebnahme so dynamisch war, dass du eigentlich fast gar keine Libraries machen konntest.
Yeah.
Weil wirklich, ja, das kommt auch noch mit dazu, weil so viele sagen, sie würden ganz gerne standardisieren, kommen aber nicht dazu oder nur so halb.
Ja.
Genau.
Was und das ist dann eigentlich noch schlimmer, wie wenn du es gar nicht machst.
Ja, ganz genau.
Ja. Das heißt, der Prozess in der, also es hilft am Ende denn nicht so richtig, wenn du Libraries hast, wenn der Prozess in der Firma selber, in dem Projektmanagement, dass diese Varianten gar nicht ausprägt, dass man das dann auch so weiterverwenden kann. Ne? Das heißt, da muss mehr getan werden, als nur Standard-Libraries zu erzeugen, sondern da muss auch der Prozess stimmen. Ne?
Ja, du brauchst ja die Kernfunktionalität, die musst du als Baustein so haben, dass du die auch nur anwenden kannst.
Mhm.
sobald die zu speziell werden, dann haben die in der Bibliothek schon wieder nichts mehr verloren.
Ja. Also Sonderwünsche, ja, dazu ist eine SPS da, man schnell zu reagieren, um irgendwas, ja. Also dazu ist Software überhaupt da, schnell irgendwas zu ändern. Aber die meisten Sachen sind ja in so eine, weiß ich, wenn du in irgendeiner Maschinenbaufirma angesiedelt bist, ist das, was sie verkaufen, immer das Gleiche. Meistens. Auch wenn sie sagen, sie sind Sondermaschinenbau, selbst dann hast du auch dort immer Maschinen, die sehr speziell in einer Nische passen, ne? Und dafür gemacht werden. Was sehr viel rumgesprungen wird, sind natürlich so Sensoren, verschiedene Antriebe und ich nehme andere oder ich nehme dies und das. Das ist wahrscheinlich das, was wo sie sich ja als erstes nicht einig sind. Ne?
Und ja, ich glaub, da bist du sogar ein gutes Beispiel. Da bist du sogar ein ganz gutes Beispiel. Vor 2 Jahren war ich bei so einem Montagelinienhersteller.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, du hast also 6 Maschinenteile, wo jeweils 2 so Montagestationen sind.
Ja.
Und da hast du ja diese Warenträger da rumfahren, diese WTs.
Ja.
Und die werden ja an jeder Station irgendwie geklemmt, angehoben und sind dann quasi, haben dann eine Freigabe für die Montagestation, dass die jetzt ihr Zeug machen darf.
Ja.
Und es war an allen 6 Montageautomaten waren unterschiedliche Implementierungen von diesen WT-Klemmen.
Ja.
Die waren zwar irgendwo ähnlich, aus der Bibliothek heraus, aber in der Anwendung trotzdem unterschiedlich. Wo ich denke, warum gibt's da nicht einen Baustein, der einfach sagt, WT geklemmt, Punkt.
Ja. Ja, aber das ist wahrscheinlich, also weil ich weiß nicht, woran das liegt. Weil es nicht aus reine Softwareentwicklung ist, weil wir Automatisierer aus der Ecke Mechatronik kommen oder sowas. Ne, ich weiß es nicht.
Für die 6 Automaten hattest du 6 Entwickler, die das gemacht haben, und die hat es unterschiedlich gemacht.
Ja. Ja, du darfst doch die menschliche Komponente manchmal nicht vergessen.
Ja.
Dass dann gerade so die Leute, die Entwickler im Betriebnehmer und Service-Menschen sind, die lassen das lieber alles irgendwie roh, weil sie genau wissen, da muss ich sowieso noch drin rumfummeln, weil irgendjemand wieder irgendeine bescheuerte Änderung haben will, die vom Standard abweicht. Ja, sorry, aber das ist manchmal, da hast du dann wirklich Angst, das in eine Bibliothek zu packen, weil du weißt genau, am Ende ist es aufwendig, ja, den ganzen Scheiß wieder rauszuschmeißen und so ins Projekt zu implementieren, dass es eben nicht mehr die Library ist.
Ja,
genau. Also das kenne ich halt auch, das meine ich nur. Also ich bin absolut für Standardisierung, aber dann muss es in der Firma auch durchgezogen werden.
Ja, richtig. Also es müssen natürlich alle mitmachen. Es muss jedem
bewusst sein,
was ganz die Änderung bewirkt.
Ja, genau, richtig. Richtig.
Das heißt,
mal nicht alles ermöglichen auf der Steuerungsseite, sondern sagen, okay, das ist jetzt eine neue Abwandlung von unserem Standard, müssen wir anlegen, kann der Kunde in 34 Jahren kriegen.
Das ist genau die Aussage wie vom einem Kunden, dass der Schaltplan nur eine Verdrahtungsempfehlung ist.
Ja, genau. Ja.
Ach so, wie er das verdrahtet, ist egal, oder was, ob er dann eine Brücke reinmacht nach da oder nach rechts geht oder nach links geht oder
ja,
was?
Da wurden bei der Maschinenbetriebnahme tatsächlich, der Schaltplan wurde in die Produktion geschickt.
Ja.
Dann hat es denen irgendwie nicht gefallen, haben die es anders verdrahtet, dann haben die halt 5 Änderungen in die Elektrokonstruktion hochgegeben.
Ja.
Anstatt dass sie sich an den Schaltplan gehalten haben und es einfach so gemacht haben, wie es da drin steht.
Weil sie es einfacher finden, ja. Oder weil sie es besser wissen, wie es gemacht wird.
Aber dass es ja auch Rückwirkungen auf die Software auch im Hintergrund gibt, kann sich ja auch wieder gucken müssen, wenn das jetzt woanders plötzlich aufgelegt ist, weil der jetzt meint, ich lege den Draht jetzt auf eine andere Klemme, weil die gerade frei ist.
Ja. Ja, das kommt auch noch dazu. Das stimmt schon. Also diesen Ärger hast du auch noch, genau, aus der Fertigung. Dass denn einer meint, er müsste die CPU anders zusammenbauen als
vorgegeben. Ja, den kannst du aus jeder Ecke kriegen und unternehmen.
Ja.
Also das.
Ja, schwierig, aber.
Ja, genau. Also wenn Standardisierung, dann muss das Ganze.
Warum da Bibliotheken nicht zum Einsatz kommen.
Ja.
Was eigentlich keine guten Begründungen sind, weil wenn sich ein Unternehmen
dafür entscheidet, dann soll es auch. Das ist das, was realistisch draußen passiert.
Ja, genau. Ja, aber und das ist der Grund, warum Software genauso lange dauert, wie Hardware zusammen zu klöppeln. Also das ist das finde ich immer halt das Schlimme daran. Ne? Also Software müsste da einen besseren Stand haben als so ein Hardware-Zeugs. Also das finde ich jedenfalls. Aber okay, dann das ist wahrscheinlich mit den, also solche Prozesse angefangen, bin ich auch in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, und das ist wirklich, diese Varianten festzuhalten, ist schwierig mit den Kollegen, weil es da immer Leute gibt, die sagen, nee, das ist nicht überall so. Also es ist meistens so, aber nie immer, sondern er sagt, ja, dann ist es bei dem einen nun mal nicht so. Nee, das ist jedes Mal anders. Und da kannst du dich manchmal auch schon mit Kollegen nicht einigen, also auf der Ebene. Und dann geht es dann noch durch andere Abteilungen. Ja, das ist ein schwieriger Prozess. Ja, ja. Aber da kann man, ich denke mal, eine Menge Geld sparen.
Ja, das sehe ich genauso. Also sollten die Firmen eigentlich anstreben,
ja,
dass die Dinge standardisiert werden.
Ja. Weil das einfach die Qualität hochhält. Ich weiß, was da ist. Fehler werden minimiert. Ja, und ich habe mehr Output. Wirklich in kurzer Zeit. Kannst
auch Leute schneller einarbeiten.
Ja, absolut. Und das sollte möglich sein oder sollte angestrebt werden. Ja, also Bibliotheken verwenden und im Prozess in der Firma standardisieren.
Genau. Und wenn ich mal die Zeit nehme, darüber nachzudenken, was muss denn passieren, damit eine Bibliothek werden kann?
Ja, ja.
Das geht nicht von heute auf morgen. Mir fällt nicht in 10 Minuten ein, wie ich das machen kann.
Nee. Nein, nein. Und sie lebt. Also das heißt ja nicht, dass die nie wieder angefasst wird, sondern sie in den Standardisierungsprozess wird dann ja auch irgendwann festgestellt werden, dass es A, irgendwo einen Bug gibt, B, irgendwo eine Erweiterung oder eine weitere Variante geben muss. Die dann mit einfließt, ne? Und das ist dann wichtig, um die Versionierung und die Tests da durchzuhalten, oder durchzuführen und vielleicht darüber nachzudenken, wie Kompatibilität geführt werden kann, auch alte Varianten damit wieder abzudecken oder was auch immer. Das muss man sich dann anschauen. Das kann man aber dann ja festhalten in Versionstexten, die das dann beschreiben, dass der inkompatibel zu den alten Versionen wird oder was auch immer. Also das sind dann die Sachen, die man da beachten muss. Ja. Aber es macht schon Spaß, so einen Standardisierungsprozess einfach durchzuführen. Also mir hat er jedenfalls immer Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob sind nicht alle Leute für zu haben. Ich denke schon. Sonst wird das öfters passieren.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja. Das scheint wohl dann schwierig zu sein. Ja. Genau. Haben wir zu Bibliotheken einiges oder alles gesagt, oder?
Einiges, würde ich sagen. Alles bestimmt nicht.
Nee, wa?
Ja. Können wir einen zweiten Teil drehen.
Ja, genau. Ja. Falls notwendig. Tja.
Ja, vielleicht kommt ja noch eine Frage dazu, weil ich denke, mit dem Thema beschäftigen sich schon viele.
Ja. Ja.
Und vielleicht hat ja der ein oder andere mal eine Idee noch dazu, was man noch vertiefen kann.
Gerne.
Genau, immer her damit.
Jo, dann haben wir noch ein paar News. Wir haben ja jetzt ja gerade letzte Woche SPS in Nürnberg gehabt. Der einzige, der wieder da war, ist
der Patrick. Der mit dem Stift. Ja.
Genau. Und was war? Schöne Messe.
Ja, es war wie immer natürlich schon sehr interessant. Es waren auch viele neue Stände da. Es waren einige nicht mehr da, wo ich mich frage, warum sind die plötzlich nicht mehr da? Aber haben anscheinend kein Interesse.
Okay.
Es war für mich deutlich weniger los als sonst. War für mich schon die Erkenntnis. Ich bin also auf diese große Straße hingefahren, wo die Parkplätze sind.
Ja.
Und es war noch nicht mal bis auf Höhe Parkhaus vollgestanden.
Okay. Ja, also
wenn es kurz vor 9 schon ist, dann ist eigentlich schon wenig los.
Ja.
Ja, aber wir haben ja gelernt, wenn die alle mit E-Auto fahren, kommen die eine Stunde später.
Ja.
Genau.
Weil das kann natürlich auch sein.
Öfters laden müssen. Genau.
Oder sie kommen im Zug und sind halt einen Tag später.
Aber auch an den Ständen war es, fand ich, deutlich entspannter. Ja. Also auch an den großen Ständen, wie jetzt beim Beckhoff, wo ich war, da war zwar auch viel los, aber weniger wie sonst. Und auch wenn man mit den Leuten dort spricht, haben sie auch gesagt, ja, es ist schon spürbar wenig
dieses Jahr. Wurden da schon Zahlen veröffentlicht?
Ich habe noch nicht geguckt.
Nee, auch nicht.
Aber ansonsten war es für mich, also ich habe es ja extra nochmal aufgeschrieben, tatsächlich irgendwie, überall hat man gelesen, irgendwas mit Cloud, digitaler Zwilling, Cyber Security natürlich jetzt auch überall ganz groß.
Ja.
Das waren eigentlich so die Hauptthemen. Ansonsten gab es nicht viel Neues, kann man nicht sagen. Das ist ja auch schon ein großer Schritt in der Automatisierungswelt mit digitalen Zwillingen, wenn du es vernünftig umsetzt, ist ja auch schon viel Aufwand.
Ja. Ja, aber das waren die Hauptthemen. Also Cloud, Cloud hatten wir schon mal das Thema. Irgendwie, das ist vor 10 Jahren schon mal groß gewesen. Irgendwie.
Ja, halt das ganze Datensammeln und Wartungssachen.
Ja. Predictive Maintenance und Condition Monitoring, bla bla und so weiter, ja. Genau, das ist Cloud-Thema. Cloud-Thema wird dann wahrscheinlich jetzt ja wieder ein Hype. Ja, also wird nochmal aufgegriffen, ja, genau.
Die Prinzen früher schon gesungen. Entschuldigung. Schneiden wir raus. Nein.
Und digitaler Zwilling. Gab es da denn irgendwie Anbieter oder wird das einfach nur bei den Herstellern?
Bei den meisten Herstellern ist es jetzt auch immer so mit Thema. Der eine wollte es mir nochmal zeigen, seine Lösung dazu.
Ja.
Bin aber nicht mehr dazugekommen, weil dann war dann derjenige, der es präsentiert hat, war da gerade schon im Gespräch.
Da
habe ich gesagt, später nochmal vorbei.
Ja.
Hab's natürlich wieder nicht geschafft, weil ich wieder an zig anderen Ständen hängen geblieben bin.
Ja, okay.
Aber ja, also ich höre es ja selber auch bei Kunden, jetzt auch bei dem Kunden, wo ich jetzt aktuell bin, machen wir das ja auch so. Wir bauen da eine komplette Simulationsumgebung mit auf.
Ja.
Weil die einfach an der Maschine keine Zeit haben.
Ja. Ja, richtig.
Die steht im Reinraum. Allein dahin zu kommen, ist ja schon ein Riesenaufwand.
Ja.
Und dann ist die Zeit an der Maschine, weil sie nur eine zum Testen haben, ist die meistens für einen Prozess vergeben und nicht für Automatisierung.
Ja.
Also müssen wir schon mal schauen, dass wir möglichst alles außen testen können und quasi an der Anlage nur noch verifizieren können, dass wir sagen können, ja, das stimmt, was wir getestet haben.
Ja. Das heißt, wie wird's da gemacht bei dir jetzt, bei diesem speziellen Projekt? Jetzt ist das eine Hill, also Hardware in the Loop.
Ja,
also das Modell läuft auch. Ja,
einen kompletten Gegenpart.
Ja.
Im Anfang jetzt natürlich erstmal so einfachsten Baustein.
Genau.
Ja. Klassisch, ich sag Ventil auf, dann sagt er ja, Ventil ist offen.
Ja, genau.
Später natürlich das Ganze immer mehr in Richtung Anlage bringen, dass die Vakuumkurven genau gezogen werden, dass genau wie an der Anlage wirklich sich
das verhalten. Also das komplette Modell nachgebaut. Also ja.
Aber halt eben nicht alles jetzt sofort und 100%, sondern nach und nach besser werden.
Ja, das ist nice. Das finde ich gut. Ja. Genau, erstmal anfangen. Ne? Also nicht zu sagen, hier, das ist ein unerreichbares Ziel, geht ja doch nicht. Also in der Vergangenheit war das immer so ein Thema. Nee, das ist mir zu aufwendig, ich programmiere das lieber runter und mach das Finish dann an der Maschine. Und ich hatte immer das Gefühl, dass in der Vergangenheit alle Automatisierer mit einer Software an die Anlage kommen, die nur zu 50% fertig ist. Weil das ist, das wird viel an der Anlage vor Ort gemacht am Ende. Und genau aus dem Grund, weil es nicht getestet oder überhaupt mal zum Laufen gebracht worden ist, ne? Also das wird dann
Feinjustierung genannt.
Ja. Genau. Das ist richtig. Aber das ist ist nicht gut, würde ich mal sagen. Weil du die Zeit wird immer knapper oder ist knapp sowieso, weil irgendwann kommt FAT und wenn der dann durch ist, dann hast du eine Mängelliste, die machst du dann noch zu Ende und dann ist dein Projekt fertig und am Ende
sollte
ist.
Sein,
ja. Ja, und dann ist dann dein Stand, der nur so halb gut ist, läuft dann an der Maschine. Also das heißt, du hast nicht alle Sachen durchgespielt und wirst im Laufe der Zeit deiner Maschine immer wieder angerufen, musst Verbesserungen an einer Maschine vornehmen. Und das ist, nee, also das, so sollte die Automatisierung nicht aussehen, sage ich mal.
Also, ja, liegt aber auch daran, dass du halt wenig Informationen bekommst, was soll die Kiste genau machen.
Ja, aber wenn du, so wie du jetzt sagst, du nimmst die Maschine, du nimmst deinen Test an ein Modell vor, an einer Simulation, kannst du ja komplett alles ausführen. Das heißt, mit HMI, mit Bedienung, mit Handling, das ist schon die erste, das erste Ding, das Handling HMI zur Maschine. Das ist schon die erste Hürde, die du sonst nur an der Maschine findest, also nur an der Maschine testen kannst, mit einem Bediener. Und das kannst du nach vorne ziehen. Also das ist,
und das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Also allein, da das eine externe Firma macht.
Ja.
Das heißt, du hast dieses Schnittstellenproblem zwischen mir jetzt in dem Fall als Hauptverantwortlichen und der externen Firma, dass die ganz anders arbeiten, eine andere Vorgehensweise, wie es ich gewöhnt bin.
Ja.
Und das musst du erstmal wieder glatt ziehen, dass du weißt, wie ticken die.
Ja, deswegen, das ist eine nette Sache, dass wirklich über, und das Thema digitaler Zwilling, es ist, der heißt jetzt eben halt so, aber ja. Das ist schon eine wichtige, schöne Sache. Dazu habe ich auch später noch eine Sache zu sagen. Ja.
Ich habe zur Messe noch schnell, falls man Geklicke gehört hat, tut's mir leid. Ich habe das nochmal schnell rausgesucht.
Ja.
Bei Messago, sps.messago.com. Dieses Jahr 50.081 Besucher auf 128.000 Quadratmeter bei 1.230 Ausstellern. Ja. Das Jahr vorher waren es 300 Aussteller weniger, 10.000 Quadratmeter kleiner und 6.000 Leute weniger.
Okay, also sind mehr gekommen, aber die haben auf einer größeren Fläche saß weniger aus.
Ja, genau. Und 6.000 fallen ja nicht weiter auf in der Halle.
Nee, genau. Dazu muss ich sagen, vor Corona waren wir bei 64.000 Besuchern statt jetzt 50. Ne? Also das war auch schon
anders. Ja, war schon mal mehr.
Genau. Ja. Da waren es allerdings auch mehr Aussteller und noch eine größere Fläche. Also
Ja. Naja.
Vielleicht haben genau die 6.000 Leute an dem Tag, als Patrick da waren, gefehlt.
Das wird wahrscheinlich so sein, weil Dienstag war ja meistens der Tag, der am wenigsten besucht ist.
Okay. Ja. Nee, aber passt, glaube ich, vom Gefühl her, dass es jetzt nicht mega super besucht war, aber auch nicht schlecht.
Jo, dann habe ich noch Meldung Europort 2023. War in Rotterdam die Woche.
Ist eine Schiffbaumesse. Für die.
Ja, genau, Schiffsbaumesse. Die ist in Rotterdam, in Niederlande. Und die war recht gut besucht. Zahlen habe ich da jetzt auch nicht zu, aber die
kommen bestimmt gleich.
Ja, die kommen gleich. Der Statistiker.
Ja, Arbeitsauftrag.
Unser Statistiker sucht das gerade raus. Er war ganz nett besucht, aber ich sag mal, ist gleichen Aussteller, gleiche Orte, also noch nie, das ist also nicht keine tollen großen Sachen, die da irgendwie rausstechen. Konnte ich jetzt auch nicht so richtig sehen. Ich habe nur mal ein paar Stunden bin ich mal drüber gegangen, aber das Einzige, was ich so gesehen habe, was so ein bisschen neu war, oder was ich das erste Mal gesehen habe, war so eine Schiffswand, wo dann die Roboter an der Schiffswand rumgeklettert sind, um dann die Schiffswand zu bearbeiten. Und die sind so zwei an Stück die so
Fouling.
So zwei so aneinander vorbei an so einer Fläche, und der eine hat die, weiß ich, Oberflächenbehandlung gemacht, der andere hat das wieder lackiert und irgendwie war schon ganz nett. So als
ein Saug- und Wischroboter.
Ja, genau, an der Außenwand. Saug- und Wischroboter an der Außenwand. Ja, die sind recht groß gewesen und war schon ein bisschen beeindruckend, konntest du denn eben halt so bedienen. Normalerweise hängen da die Matrosen irgendwie da an der Wand und mit einem Pickhammer und Farbeimer hauen die dann den Rost ab und lackieren das neu. Würde man denn eben mit solchen Robotern machen, die immer on board sind. Das war ganz nice. Ja, und sonst weiß ich nicht. Also natürlich das Thema digitaler Zwilling ist auch dort gewesen, aber diese Messe ist sehr mechaniklastig, also sehr viel Eisen, man sieht sehr viel Eisen und Maschinen.
Ja, wie fast jede Schiffbaumesse.
Ja, genau. Also da sind nicht viele Automatisierer am Ende, aber die waren bei uns, war an diesem Messestand, war sehr gut besucht. Wir hatten ja natürlich auch ein bisschen Eyecatcher da. Wir haben dann so eine kleine Simulation, also sprich so einen digitalen Zwilling mal aufgebaut, den wir da präsentiert haben. Und ja, für uns war es recht nice, ja. Und als nächstes habe ich noch eine News, das ist die Open Simulation Plattform. Das ist eine Organisation in Alesund, von einem Marinecluster organisiert da in Norwegen. Und die haben mich eingeladen, einen Vortrag zu halten bezüglich Co-Simulation und MTP. MTP ist in der Prozessindustrie eben halt wichtiges Thema im Moment. Vielleicht gab es da ja was in SPS Nürnberg. Weiß ich nicht, ob die da war. Müsste eigentlich VDMA müsste da gewesen sein.
VDMA war da, aber ich habe da nicht weiter geguckt auf den Stand.
Aber wie MTP zum Beispiel in puncto Simulation helfen könnte, weil, wie du eben schon gesagt hast, ist das sehr, sehr aufwendig, einen digitalen Zwilling aufzubauen. Ich sehe den ja so, dass wir haben unsere Simulation auch aufgebaut in einer Game Engine. Das heißt, dass sie visuell auch dargestellt wird, nicht nur als Modell auf einer Hardware in the Loop Simulation. Und da ist natürlich sehr viel Arbeit dran, was normale Automatisierer jetzt im Moment alle gar nicht leisten können. Also das heißt, du müsstest dann eine ganze Crew aufbauen, die sowas kann und macht. Und am Ende ist sie sehr teuer, ne? Das heißt, da habe ich ihm halt vorgetragen, ob man das nicht irgendwie diesen Prozess vereinfachen kann und solche wie nennt man das denn? Protokoll nenne ich das immer nicht. Ja, MTP ist ein Module Type Package, ist eine Definitionsstandard, der zum Austausch von Interface-Daten zur Verfügung steht. Und da ist so viel Information drin, dass man dort raus auch vielleicht eine Simulation aufbauen könnte.
Ist ein Standard, der viele Standards verwendet. Also,
ja,
genau. Ich guck mal, dass ich einen schönen Link in die Shownotes pack dazu. Ja.
Und den zu benutzen, um eine Simulation in den Grundzügen erstmal aufzubauen, um die Connection zu haben und all diesen Hassle, den du da hast, um die Kommunikation abzudecken und diese ganzen Fehler dort auch wieder raus, um zu vermeiden, da auch Fehler reinzumachen oder um die dann nachher zu finden zu müssen, ist das ganz toll, wenn man sowas Grundlegendes benutzt dazu. Und in der Vergangenheit habe ich gesehen, dass dieses Thema Simulation sehr, sehr nah immer an der Wissenschaft und an den Instituten dran ist, an den Forschungsinstituten, aber nicht in der Industrie so richtig Anklang findet oder zu teuer ist. Und da waren auch Vorträge von der Industrie und die hauen genau in der gleichen Kerbe. Sie brauchen Leute, also sie wollen den Prozess vereinfachen, eine Simulation zu bauen. Also das ist so. Und da war ich gar nicht so falsch an Platz da.
Ich glaube, das Wort digitaler Zwilling und Simulation, die Wir müssen auch ein bisschen von, also simulieren, es geht ja erstmal darum, um Funktionen zu testen und sie halt wahrheitsgetreu zu simulieren.
Ja, ja, genau.
Und nicht gleich an das große Ganze, also was Patrick vorhin sagte, erstmal anfangen,
ja,
mit kleinen, genau, Schritten und nicht gleich sagen, ich brauche ein komplettes 3D-Objekt von allen einzelnen Komponenten.
Ja.
Da kann es irgendwann hinkommen, aber ja, da, soweit ist es halt noch nicht. Da muss man mal, glaube ich, einen kleinen Schritt zurück machen.
Ja.
Ja, da muss man sich bewusst drüber sein, dass das eben nicht so mal eben aus der Hosentasche rausgezogen, genau, wird,
ja, sondern
das wird dann.
Ja, oder noch nicht.
Irgendwann steckt also, man die ganzen Simulationsteile, genau, zusammen und hat dann seine Anlage dann dastehen.
Mhm. Genau. Ja, aber diese Prozesse müssen verarbeitet werden, sonst benutzt es keiner. So.
Richtig.
Ja. So, und dann, das heißt ja auch diese Hürde, also jetzt in deinem Projekt zum Beispiel, Patrick, wo du sagst, das ist zeitlich gar nicht richtig, ja, passt das nicht richtig rein, also musst du eine Hardware-in-the-Loop-Modell bauen, um das zu testen, was du machen willst. Das ist ja dann am Anfang des Projektes eine Entscheidung, die man jetzt durchführt. Und wenn du da Leute hast, die da völlig gegen sind und sagen, ja, wer soll denn die Simulation machen? Und du findest da keinen, der sich dafür interessiert, dann ist es doch gleich gestorben. Dann fängt das ja keiner an. Dann sagt er, nee, das ist mir viel zu kompliziert. Ich habe hier meine Standard-Library. Da baue ich das zusammen. Das ist doch in 2 Minuten fertig.
Ja, richtig.
Ne? Und dann sagt er, ja, ist gut, aber er braucht doch trotzdem 3 Monate und keiner weiß warum. Und
wir müssen aufpassen, dass es keine Simulationsfolge wird.
Ja. Genau.
Das ist ein neues Topic,
glaube ich. Ja, genau. Ja, aber das, genau. Ja.
Das ist der Punkt.
Ja, ja, ja.
Aber das können wir dann in der nächsten Folge mal mit angehen, das ganze Thema.
Ja, 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 Simulation. Ja, 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 genau. Du hast ja ein konkretes Beispiel und dann kannst du ja nochmal drüber erzählen, genau. Ja, aber das sind die.
Nochmal abschließend, ja, die Statistik, ne?
Ja, genau. Das ist ganz gut.
Also für Europort. Ich habe für die Europort nur Zahlen aus 2021, da steht's doch. Da waren es 20.000 Besucher.
Ja.
Dieses Jahr waren es 24.470.
Also mehr, ja.
Mehr.
Ja. Also ich fand's, hat der Eindruck auch nicht getäuscht, ja, genau.
Ja, aber der Aufbau war genauso wie vor 2 Jahren.
Ja, ja, genau.
Also ich war nur zum Aufbauen da.
Ja. Ja, 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 nee, der Umfang, also das Einzige ist, dass die haben eine neue Halle dazu gekriegt, die ist dann nicht mehr als Zelthalle gewesen, sondern jetzt wirklich als Halle.
Das waren nur 2000 Besucher weniger wie vor Corona.
2019.
Nee, 17, 19 gab es hier nicht.
19 waren wir auch da, aber.
Ach, dann muss ja. Ja, hier ist nur 17. Okay.
Ja.
Dann,
ja. 17, achso,
nee, ja. 19 war ja schon Corona-Endzeit, ne? Da flachte das doch gerade ab.
Da 19, nein, 20 ist ja Corona gewesen. 19 durften wir noch, 21 waren wir da.
Ach, so rum war es,
ja. Ja, ja. Und 21 flachte es ab und dann kamen sie wieder.
Genau.
Also so Europort ist nie ausgefallen.
Das stimmt.
Europort ist nie ausgefallen. Das war.
Aber 19 habe ich die Zahlen nicht hier. Es steht nur 21.
Ja, gut. Aber wenn es 2017 ähnlich wie jetzt ist, dann ist sie ja, hat sie ja einen vollen Erfolg. Also ist sie ja genauso wie vorher. Ja, nicht schlecht.
Jo,
dann haben wir News abgeschlossen. Außer ihr habt noch irgendwas.
Habe ich was? Nö.
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 Nö. Nö. Ich hab nur ein Grabbelkistenthema hier noch. Ich habe mir einen Wasserhahn angebaut.
An einem Mac
habe ich mir einen Wasserhahn angebaut. Nein, in mein Badezimmer habe ich mir einen tollen Wasserhahn gekauft. Mit Sensor.
Da kommt Gold raus.
Nee, ein Sensor-Wasserhahn.
Ah.
Weil so.
Der merkt, ob deine Hände dreckig sind.
Genau. Ob es sich lohnt zu waschen oder nicht. Nein, vorher war da eine Mischbatterie dran und da waren so Hähne, Viertel Umdrehungshähne, so ziemlich einfache, die wurden undicht Und dann habe ich mir gedacht, ja, den muss einen neuen Wasserhahn kaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kauft ihr mal so ein Sensording, damit wir Wasser sparen und Energie. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das funktioniert sogar sehr gut irgendwie. Also sonst lässt du eher Wasser laufen, weil du den Wasserhahn einmal anmachst und läuft er eben halt durch. Und so immer nur, wenn du Hände drunter hältst oder deine Zahnbürsten zum Ausspülen, dann geht er an und ist nett. Kann ich nur empfehlen. Fand ich gut.
Glaube ich, ja, dass
Ja.
das gar nicht dumm ist an manchen
Und
Wasserstädten.
ja. Ja, warum nicht?
Ja, in der Badewanne macht es keinen
Nee.
Sinn.
Hängst die ganze Zeit da drüber, bis sie voll ist, ja.
Ja.
Nee. Nee, aber das ist so ein Wasserhahn. Wir haben es ja öfters mal in Hotels oder sowas, haben wir schon mal gesehen. Riecht man sich manchmal drüber auf, aber ich habe gesagt, so, irgendwann habe ich mich mal daran gewöhnt, jetzt mittlerweile. Und da habe ich gedacht, ich probiere es auch mal zu Hause aus. Ja. Und ich finde es, ist anwendbar. Also ist jetzt nicht so, dass man sich darüber tot ärgert, dass da immer das Wasser irgendwie weggeht oder nicht
Das
genug
heißt,
kommt
in
und
20 Jahren kannst du uns dann berichten, wie viel Wasser du gespart hast.
ja, genau, das
Nee, aber
ja.
ich find's gut, dass man das
Ja,
jetzt nicht
ja,
schmälern.
ja.
Ich glaube auch, dass es Wasser spart und
Ja.
wenn es ein Haus ist, vielleicht wenig, aber wenn es ganz viele sind, wahrscheinlich schon eine
Ja.
erhebliche Menge, ja.
Was ich nicht so pralle fand, ist jetzt, es ist ein Mischwasserhahn, den du so einstellen kannst, und der setzt eben halt voraus, dass du irgendwie mit 60 Grad Wasser da irgendwie rein, der mischt immer. Also
Ach so,
du
ja.
kriegst jetzt nicht nur heißes Wasser raus. Das heißt, du musst den Kaltwasserhahn ziemlich wenig machen, damit er dann nicht, weil ich habe meine Vorlauftemperatur von Durchlaufwälzer ziemlich klein. Ich hatte eigentlich nur auf, ich denke, 45 Grad oder so. Und die musste ich jetzt auf 60 Grad stellen, damit das einigermaßen warmes Wasser rauskommt. Und das muss ich mir nochmal angucken. Also das ist, fand ich jetzt ein bisschen nicht so schön gelöst. Aber eigentlich kann ich davon ausgehen, dass ich nie kaltes Wasser da brauche. Und dass ich
Ja, wenn
das.
es so klassische Gäste-WC oder wie es in Bremen üblich war, WC sowieso separat vom Bad,
Ja,
dann macht es bestimmt Sinn, ja.
da
Oder
brauchst du
auch im
sowieso.
Badezimmer,
Im
weil brauchst du
Badezimmer.
da mal eiskaltes oder kochendes Wasser, also.
Genau, nee, brauchst du nicht.
Nee.
Ich hatte gedacht, dass man doch irgendwie mal kaltes Wasser braucht, aber man braucht es nicht. Also ich brauche so eine
Das
Dusche, aber nicht auf dem Wasserhahn. Also das ist egal. Also ich habe gerne mal Hände gewaschen mit kaltem Wasser, weil aber das Ding stellst du eben halt nicht um. Also das
Ja.
der und dann kannst du eigentlich wieder zurückstellen auf 45 Grad und das Kaltwasser total ausmachen. Dann mischt er nicht mehr und das wird wahrscheinlich noch besser funktionieren. Aber das war so also das einzige Manko, was ich an dem Ding hatte,
Sehr gut.
ja. Jetzt haben wir ja auch schon viel gelabert hier.
Es war eine
Das sag ich dir.
XL-Version.
Ja, ich glaube
Das,
auch.
was wir das letzte Mal zu wenig gemacht haben, haben wir jetzt hinten dran gehängt.
Ja, genau. Warum nicht?
Naja, aber Stunde 15 geht ja noch.
Ja,
Lassen wir noch
habt
zählen.
Geduld. Habt Geduld, habt Geduld. Wir kommen jetzt zum Ende.
Genau.
Ja. Ja, das war's erstmal, ich denke, für heute, ne? Und
Genau.
am
Heiligen Sonntag.
Heiligen Sonntag. Und ja,
Dann kommt
wünscht.
mal gut in eine Woche, in eine
Genau.
neue.
Und wir hören uns das nächste Mal und gibt uns Feedback.
Genau. Das
Und
nächste wird wohl schon eine Weihnachtsfolge, wa?
ich denke auch, wenn wir das noch schaffen. Wir haben schon fast Weihnachten.
Also meine Klingel geht bis dahin immer noch nicht.
Ach
Sehr
so.
gut. Dann schaffen wir das. Dann schaffen wir das
Dann
auch.
schaffen wir das noch. Alles
Ja,
klar.
Live können wir nicht machen. Nee, das klappt nicht.
Nee, es klappt noch nicht mehr. Nee, wir schon.
Nee.
Ja.
Genau.
Schöne Zeit.
Dann. Genau.
Auf
Bis demnächst.
Wiedersehen. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
Adele.